Der steht in der Apostelgeschichte 8, in den Versen 2 bis 5 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist.
Vielen Dank. Vielen Dank, Thorsten. Genau, heute sind wir in Apostelgeschichte 8. Wer hat's gelesen im Vorfeld? Das ist immer ganz gut. Ja, ein Zehntel. Dann weiß ich, wie viel ich euch später noch erzählen muss zwischendurch, um euch den Hintergrund zu liefern. Aber ich will gar nicht gleich mit Philippus und Co. anfangen, sondern euch erst eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich war am Freitagabend mit ein paar Leuten von euch, das war sehr cool, auf der Rheinwiese. Es war richtig schön warm, man konnte noch kurz in den Rhein reingehen, haben wir auch gemacht. Also ich ganz, die anderen nur mit den Füßen. Und ich bin dann so gegen 10:30 heimgefahren. Ich wusste ja, morgen möchte ich Predigt vorbereiten und bin ich hier, irgendwas irritiert mich, ich höre mich so laut schmatzen. Bin ich auf dem Monitor? Jetzt ist, glaube ich, besser, ja, genau. Genau, also ich bin heimgeradelt, weil ich dachte, morgen muss ich Predigt vorbereiten, da kann ich nicht so spät ins Bett gehen. Und ich fuhr so mit dem Fahrrad heim, es wurde nicht kühler beim Fahren, weil der Wind war mindestens genauso warm wie der Asphalt. Und ich biege so in meine Straße ab und denke, komisch, irgendwas ist hier anders. Und ich fahre noch ein Stück, denke, die Straßenlaternen sind gar nicht an. Dann schaue ich so nach links, denke, irgendwie schlafen auch schon alle. Habe ich gedacht, da sehe ich ein Licht, aber es flackert so irgendwie. Irgendwas stimmt hier nicht, hier ist so dunkel. Und dann, ich habe es auch schon geahnt, kam ich an meine Haustür und wollte innen drin das Licht anmachen. Ging nicht. Stromausfall. Also bin ich hochgegangen und ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ich abends weg bin und dann heimkomme. Selbst wenn ich ins Bett will, denke ich mir eigentlich, jetzt könnte ich noch eine Serie schauen und noch mal kurz ins Internet ein paar E-Mails beantworten und noch ein bisschen Hörbuch hören und dann gehe ich früh ins Bett. Die Rechnung geht meistens nicht auf. So ungefähr habe ich mir das auch gedacht. Ich kam also heim und dachte so, Lichtschalter, geht ja auch nicht. Und habe so überlegt, Serie schauen könnte ich ja, weil der Laptop, der läuft ja über Akku. Und dachte dann, aber was ist, wenn morgen immer noch kein Strom da ist und ich muss Predigt vorbereiten und der Akku ist leer. Also gut, Prioritäten setzen, heute Abend keine Serie. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich da nicht einfach irgendwo hinfahren könnte, wo es Strom hat, habe das dann aber verworfen. Im nächsten Moment fiel mir ein, das war jetzt zwar sehr, sehr ruhmreich, meine Entscheidung, aber ich hätte ja gar keine Serie schauen können, weil dafür brauche ich WLAN. Ich habe keinen Fernseher, der wäre auch nicht gegangen und ich kann nicht zu Amazon rein, um meine Serie zu schauen, weil der Strom ja nicht da ist. Also gut, dann dachte ich, man muss duschen. Duschen geht nur eiskalt, wenn man einen Durchlauferhitzer hat und letztlich dachte ich, ich kann eigentlich gar nichts mehr machen, also ich muss meinen Vorsatz nun wirklich sofort umsetzen. Ich kann nur noch ins Bett gehen. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Handy angeschlossen, falls irgendwann nachts wieder der Strom angeht, damit man am nächsten Tag Akku hat. Aber ich konnte an diesem Abend nichts mehr tun. Und in genau der gleichen Situation befindest du dich als Christ, wenn du keinen Heiligen Geist in deinem Leben Raum gibst. Du bist wie ein Mensch, der heimkommt und Stromausfall hat. Da geht nichts. Ohne den Heiligen Geist läuft in deinem Leben nichts. Und wir haben hier so ein paar Leute in der Apostelgeschichte in Kapitel 8. Die sind unterschiedlich an die Stromversorgung angedockt, würde ich jetzt mal sagen. Mir fiel übrigens nachts noch ein, so um 3 oder so, aufs Handy geschaut, immer noch kein Akku laden. Mist, Kühlschrank, Gefrierfach, alles aus. Das habe ich dann dem Herrn abgegeben. Morgens um 5 ging es wieder an, um diese Geschichte zu vervollständigen. Morgens um 5 hatte ich wieder Strom. Muss jetzt aber das komplette Gefrierfach ausräumen und die Sachen wegwerfen. Egal, andere Geschichte. Wir sind in Apostelgeschichte 8. Und in Apostelgeschichte 8 finden wir unterschiedliche Menschen, die eine unterschiedliche Beziehung zum Heiligen Geist haben. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es geht darum, dass Philippus, wir befinden uns in der Geschichte, dass Philippus, beziehungsweise erstmal Stephanus ermordet wurde, das haben wir letzte Woche gehört, für seinen Glauben gesteinigt. Das hat den Pharisäern nicht gefallen und es bricht plötzlich eine Verfolgung in Jerusalem aus, wo Paulus auch maßgeblich mit dran beteiligt ist. Die Christen sind in Jerusalem nicht mehr sicher und die meisten Christen verlassen Jerusalem und gehen in die umliegenden Dörfer und Städte. Und einer von diesen Flüchtlingen ist Philippus. Und Philippus ist gerade in einer ja, recht bescheidenen Situation. Wir haben in letzter Zeit viel über die Flüchtlinge gehört, die gerade in der syrischen Gegend sind, die einfach nicht mehr bleiben können, weil es zu gefährlich wird. In dieser Situation befindet sich auch Stephanus, sein Leben ist in Gefahr, er muss rausgehen. Und Stephanus könnte sich an diesem Punkt vielleicht wirklich gedacht haben, Mensch, was passiert hier? In Jerusalem, was ist hier los? Wir haben gerade erlebt, wie Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Der Heilige Geist ist auf uns gefallen und hier ist richtig was passiert. Und jetzt geht alles in die andere Richtung. Erst war alles positiv, jetzt ist alles negativ. Und wir lesen, dass diese Christen losgegangen sind. Und wir sehen, mit welcher Einstellung sie losgegangen sind. Philippus ist nicht losgegangen und hat angefangen mit Gott zu hadern, was ist hier los, ist hier was passiert, bist du außer Kontrolle, sondern er ist losgegangen und in Vers 4 steht, und sie machten das Evangelium überall bekannt. Was hier passiert ist, an diesem Punkt der Geschichte hat es die Christen in die Gegend um Jerusalem herum zerstreut. Und sie haben angefangen, von Jesus zu erzählen. Was hier passiert ist, ist, dass das Evangelium seinen Lauf genommen hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es kein Zufall war, dass die Christenverfolgung zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem ausgebrochen ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es kein Moment war, wo Gott plötzlich mal ein bisschen schwächer war als der Teufel und der Teufel Überhand gewonnen hat und deshalb konnten die Mächte die Christen verfolgen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es Teil von Gottes Plan war, an diesem Punkt in Jerusalem diese Christenverfolgung zu haben. Und trotzdem hat es ihm natürlich nicht gefallen, dass Menschen ermordet wurden für ihn. Einerseits ja, weil das Evangelium ging raus und wurde dadurch verkündigt und andererseits hat es nicht gefallen. Ich glaube, dass die Christenverfolgung in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt genauso zu Gottes Plan gehört hat, wie die Tatsache, dass Jesus Christus am Kreuz sterben musste für alle. Eine schreckliche Sache, die aber in Gottes Plan ist und unter seiner Kontrolle ist und nicht außerhalb seiner Kontrolle. Und da habe ich mich gefragt, ob du das vielleicht in deinem Leben auch kennst, dass es so Momente gibt, total gut, alles läuft super mit Gott, irgendwie funktioniert alles, alles ist wunderbar und plötzlich kommt so ein Einbruch und du denkst dir, was ist los? War ich nicht nah genug an Gott dran? Was habe ich getan? Wie ist das passiert? Wieso hat der Teufel hier so große Anrechte? Wie konnte mir das passieren? Wie kann plötzlich alles falsch laufen, wo doch eben noch alles richtig gelaufen ist? Wer mich kennt, der weiß es, ich hatte 2008 so eine Phase, da bin ich in ein sehr tiefes Loch reingerutscht. Und ich hatte ein Dreivierteljahr lang habe ich mit Depressionen gekämpft. Da waren viele, viele Lügen in meinem Kopf, beziehungsweise ich habe einfach viel gezweifelt. Ich hatte wenig Hoffnung, dass ich aus diesem Loch wieder rauskomme. Ich habe mich so in der Spirale gedreht und es war einfach alles dunkel. Ich bin morgens aufgewacht und ich hatte einfach dieses ungute Gefühl im Bauch, dass der Tag nichts bringt. Ich habe mich auf die Arbeit geschleppt. Ich war dadurch körperlich niedergeschmettert. Ich konnte teilweise nur im Bett liegen, einfach weil ich keine Kraft hatte, aufzustehen. Nicht, weil mein Körper krank war, sondern weil mein Inneres krank war. Und in dieser Zeit fiel es mir ganz schwer zu glauben, dass es jetzt eine Phase ist, durch die mich Gott führt. Das war so ein Stück weit immer meine Hoffnung. Vielleicht passiert es jetzt hier gerade und Gott ist mit dabei. Oder ich muss mich nur rauskämpfen und dann ist Gott wieder da. Im Nachhinein durfte ich sehen, dass ich genau diese Phase gebraucht habe, wo ich an so vielen Dingen gezweifelt habe, wo ich mit so vielen Dingen gerungen habe, wo ich um Freude gekämpft habe, wo ich um Wahrheiten gekämpft habe, dass Gott mich liebt, dass ich sein Kind bin. Und im Nachhinein durfte ich sehen, dass ich dieses Ringen und diese Zeit gebraucht habe, um wirklich diese Dinge dann später auch zu verstehen, nicht mehr dran zu zweifeln. Und ich durfte danach sehen, wie Gott dabei war. Er war in keinem Moment außerhalb dieser Situation, sondern er war die ganze Zeit innerhalb dieser Situation. Und nicht immer haben wir das Privileg zu erfahren oder zu sehen hinterher, in welcher Weise das mir jetzt genützt hat und in welcher Weise Gott mich jetzt diesen oder jenen Weg geführt hat. Aber wo wir uns immer sicher sein können, ist, dass Gott jeden Weg mit uns geht. Er ist niemals außerhalb, selbst wenn ich einen Fehler mache. Er ist niemals außerhalb und sagt so, jetzt hast du was falsch gemacht und jetzt komm mal wieder zurück auf den Weg, damit wir wieder gemeinsam gehen können. Sondern er ist immer mit dir und er hilft dir, selbst wenn du in die falsche Richtung läufst, wieder umzudrehen. Das können wir nicht ohne ihn. Und Philippus war eben einer, der in so einer schwierigen Situation war. Philippus war einer, der unter Lebensgefahr in Jerusalem war und weglaufen musste. Und in Vers 4 und 5 steht, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Was ich interessant finde, ist, dass hier nicht steht, und er haderte mit Gott, weil er alles in Jerusalem zurücklassen musste und blieb sitzen. Oder, und er verbrachte seine Zeit damit, sich vor Augen zu führen, wie schlimm seine Situation war. Das hat er nicht gemacht. Interessant finde ich, er ist in einer schlimmen Situation und wir lesen hier, er ging los. Er hat sich auf den Weg gemacht und er hat das Ganze mit Jesus gemacht. Er hat von dem erzählt, was Jesus ihm bedeutet. Und worauf ich hinaus will, Philippus hat das Ganze mit dem Heiligen Geist gemacht. Er war in einer schlimmen Situation. Er ist nicht im Hadern und im Murren verblieben, sondern er hat sich bewusst gemacht, ich habe einen Gott, ich habe den Heiligen Geist, der lebt in mir, und er hat sich führen lassen. An diesem Punkt der Geschichte lesen wir nichts davon, dass Gott Philippus sagt, so, jetzt geh mal raus aus Jerusalem und dann gehst du nach Samarien und dann machst du mein Evangelium bekannt, sondern er tut das Naheliegendste und er erkennt an, dass Gott ihn leise und unterschwellig führt. Er braucht nicht erst den großen Gong am Himmel und sagt, jetzt muss Gott ganz laut reden, sondern er macht das Naheliegende und geht los, lässt sich vom Heiligen Geist leiten, geht mit dem Heiligen Geist und tut, was er eigentlich nur tun kann, das, wovon das Herz voll ist, davon muss der Mund übergehen. Und er verkündigt Jesus Christus in Samarien. Also Philippus war einer, der sich im Vertrauen leiten ließ. Er hat die Stimme vielleicht nicht gehört, mach jetzt dies, mach jenes, sondern er hat sich auf Gott verlassen, dass er da ist und hat getan, was das Naheliegendste war. Er ließ sich leiten vom Heiligen Geist. Du darfst gern ein bisschen klicken, Anne. Ah, geht nicht. Naja, es ist nicht schlimm, so viel steht da nicht drauf auf der PowerPoint. Genau, also Philippus ist dann in Samarien, in der großen Stadt. Dort fängt er an, das Evangelium zu verkünden. In der Kraft des Heiligen Geistes tut er Zeichen und Wunder. Also da geht richtig was. Da werden Lahme laufen wieder, Taube können wieder hören. Also das sind richtig, Gott ist richtig am Wirken. Ich bin fest überzeugt, dass Philippus die Gabe der Wundertaten und der Heilung. Der Heilige Geist hat ihn ausgestattet und er ist in diesem Heiligen Geist losgegangen und hat getan und ist in seiner Berufung gegangen. Und dort trifft er auch in Samarien auf einen Zauberer, den Simon, der war der große Macker, bevor Philippus dahin kam. Da hat nämlich der alle irgendwie begeistert mit dem, was er tun konnte. Und plötzlich kam Philippus und nimmt ihm sozusagen den Job weg und erzählt denen, hey, es geht um Jesus Christus und es geht darum, dass ihr euch an ihn wendet. Zu diesem Simon kommen wir später noch, weil wir müssen immer einen Simon in der Predigt haben, sonst ist er nicht vollständig als Beispiel. Also es passiert was in Samarien, da ist richtig was los, da ist eine Erweckung los. Und es läuft gerade richtig gut, die Apostel sind auch noch kurz vorbeigekommen, Johannes und Petrus, und haben mitgemacht. Und dann kommt plötzlich was anderes. Plötzlich passiert was ganz Krasses. Plötzlich kommt ein Engel zu Philippus und sagt ihm was. Also hier haben wir nicht mehr dieses, der Heilige Geist ist da, ich weiß nicht so recht, was ich tun soll, er gibt keine klare Anweisung, ich gehe, sondern hier kommt plötzlich ein Engel. Ziemlich krass. Weiß nicht, wie viele von euch schon einem Engel begegnet sind. Ich noch nicht bewusst. Aber das muss ein sehr heftiges Erlebnis gewesen sein. Und dieser Engel erscheint ihm und er sagt ihm was. Er sagt zu Philippus, geh los, geh auf eine einsame Wüstenstraße Richtung Gaza, mach das jetzt. So, jetzt hat er eine ganz klare Anweisung bekommen, wollen wir ja alle. Wir sehnen uns meistens danach, wenn wir Gott was fragen, dass er einen Engel oder irgendwas Engelartiges oder in der Art eine ganz, ganz klare Anweisung gibt, was wir tun sollen. Und vielleicht hat sich das Philippus auch immer wieder mal gewünscht und dachte sich, Mensch, Gott, rede doch mal ganz konkret und klar in die Situation. So, und jetzt kommt ein Engel und sagt, geh durch die Wüstenstraße nach Gaza. Du hast jetzt hier gerade von Jesus verkündigt. Vielleicht hat er sich gedacht, ja, vielleicht soll ich jetzt erstmal Zeit für mich und weiß nicht. Also keine Ahnung, was sich Philippus gedacht hat. Es ist ziemlich schräg, wenn du gesagt bekommst, wenn du gerade einen Haufen Leuten von Jesus erzählt hast, so jetzt geh auf eine ganz einsame Straße, wo du bestimmt niemandem begegnest, weil es ist sau heiß, ungefähr 40 Grad, es ist Wüste und überhaupt, wenn du Durst hast und umkippst, ist da auch niemand da, also es wären jetzt nur meine Gedanken gewesen, das ist irgendwie eine komische Anweisung. Und ich weiß nicht, ob ich da so locker reagiert hätte, ob ich nicht gesagt hätte, Gott sicher, also Wüstenstraße, ich könnte auch die Straße direkt am Jordan gehen, keine Ahnung, ob das jetzt geografisch möglich ist, aber da hätten wir Wasser, da könnte ich zwischendurch reinspringen und dann wäre da, ach, keine Ahnung, die nächste Oase und da könnte ich was trinken und da wären ein Haufen Leute, denen könnte ich von dir erzählen. Nee, aber Gott schickt einen Engel und spricht ganz konkret, geh auf diesem einsamen Weg. Und interessant finde ich, zumindest lesen wir nichts davon, dass Philippus einfach losgeht. Und keine Ahnung, wie logisch er das fand, was hier gerade passiert, aber er hat es einfach gemacht. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du dich fragst, Gott, was passiert hier? Wo Gott dir vielleicht eine klare Anweisung in eine Richtung gegeben hat. Und du bist fest davon überzeugt, ich hab Gottes Stimme gehört in diesem Bereich und er sagt mir dies und jenes und du verstehst es vielleicht nicht. Und Gott fragt dich, tust du es trotzdem oder argumentieren wir jetzt, ob das Sinn macht? Manchmal macht es keinen Sinn für uns, was Gott zu uns sagt und in welche Richtung er uns schickt. Und manchmal verstehen wir das auch nicht, was er von uns will und warum das so sein muss. Und Philippus macht sich auf den Weg. Und die Frage von mir an dich ist heute Morgen, bist du auch auf einem schwierigen Weg, wo du nicht weißt, ob du das jetzt wirklich von Gott annehmen kannst, ob das wirklich seine Richtung für dein Leben ist. Du hast aber ganz genau gehört, den Weg sollst du gehen. Du sollst das jetzt machen. Das würde ich immer bestätigen lassen auch. Also es ist wichtig, dass man das mit der Bibel prüft. Aber wenn du fest davon überzeugt bist, Gott möchte jetzt, dass ich in diese Richtung gehe, dann will ich dich ermutigen, geh auch in diese Richtung und vertrau ihm. Er ist absolut vertrauenswürdig. Haderst du mit den Dingen, in die Gott dich reinstellt, oder vertraust du ihm an dem Punkt, an dem er mit dir ist? Gott ist absolut vertrauenswürdig und das sehen wir auch in dieser skurrilen Geschichte mit Philippus, der sich dann tatsächlich auf den Wüstenweg macht und sagt, ich gehe diesen Weg, den Gott mich führt. Ich gehe diesen Weg. Und er begegnet dann dem Kämmerer, der liest gerade in Jesaja und versteht es nicht. Also ein einziger Mensch wahrscheinlich auf diesem Weg, auf dieser Wüstenstraße, der sich gedacht hat, ich habe die Nase voll von all dem Trubel in Jerusalem, ich nehme die einsame Straße, da kann ich ein bisschen mehr rasen. Und da dem begegnet jetzt Philippus und wundersam geführt kann er ihm von Jesus erzählen. Dieser Kämmerer ist überwältigt davon, was er erzählt bekommt und entscheidet sich sofort, diesen Weg mit Jesus Christus zu gehen. Also Gott hat einen scheinbar komischen Weg gehabt für Philippus, aber er wusste es besser. Und egal, ob Gott dir jetzt heute ganz konkret was gesagt hat, den Weg geh, und du bist noch so ein bisschen am, soll ich wirklich, oder ob er dich gerade einen Weg führt, wo er nicht ganz laut gesprochen hat, sondern wo er leise gesprochen hat, will ich dir Mut machen, vertrau auf ihn, er ist da und geh den Weg, den er dich führt. Genau, Gott spricht oder der Heilige Geist spricht im Verborgenen und leise, er spricht aber auch immer wieder ganz deutlich und unüberhörbar zu uns. Und egal wie er spricht, ob laut oder leise, ganz konkret oder durch eine Führung in unseren Lebensumständen, er möchte, dass wir auf ihn hören, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns nicht um uns drehen in dieser Situation und denken, was passiert mir jetzt, sondern dass wir die Augen auf ihn richten und dass wir das tun, was er von uns möchte. Und der Heilige Geist befähigt uns dazu. Also das war der Weg mit Philippus, der hat ziemlich krasse Sachen erlebt. Gott hat ganz konkret gesprochen, Gott hat durch schwierige Situationen in seinem Leben gewirkt. Wir treffen da aber auch noch auf andere Personengruppen in diesem achten Kapitel. Eine andere Personengruppe sind die Samaritaner. Also der Philippus, der kam in eine große Stadt in Samaria und hat diese Zeichen und Wunder getan, von denen ich schon erzählt habe. Und die Bewohner der Stadt haben zugehört und sie kommen zum Glauben an Jesus Christus, sie bekehren sich. Also es findet eine Erweckung statt in Samaria. Und die Apostel in Jerusalem bekommen das auch mit, die hören, hey, in Samaria, da passiert gerade was. Die Samaritaner waren nicht unbedingt beliebt bei den Juden, aber irgendwie, die fanden das genial, dass jetzt auch die Samaritaner sich bekehren. Endlich legen sie ihre Götzen ab und wenden sie sich ab von dem, was nicht im wahren Glauben ist und wenden sich zu Jesus Christus hin. Und die Apostel schicken Johannes und Petrus hin und die kommen. Und dann lesen wir in der Stelle, dass dann eben die Apostel den Samaritanern die Hände aufgelegt haben und der Heilige Geist fiel auf die Samaritaner. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Stelle, wo es auch viele unterschiedliche Meinungen zu gibt, auf die wir jetzt nicht alle im Detail eingehen können. Ich will nur einen kurzen Abriss geben. Einfach kurzer Background, drei Hintergründe, wie man diese Stelle auffassen könnte. Es gibt einmal die Pfingstler, die glauben, dass du erst dich bekehrst, dann vergeht eine Zeit, kürzer oder länger, und dann wirst du vom Heiligen Geist getauft. Das wird in der Regel begleitet durch das Sprachengebet. Die deuten es eben so, die Samaritaner sind ja schon zum Glauben gekommen und hier findet jetzt eben die Geistestaufe statt. Es gibt eine andere Auffassung, die Ausleger schauen durch den Text und sagen, diese Samaritaner, die sind ja noch gar nicht wirklich zum Glauben gekommen, die haben sich jetzt einfach anstatt an Simon, an den Philippus gehängt und sind dem nachgelaufen. Als die Apostel dann kamen, hat die Bekehrung stattgefunden. Da haben sie wirklich geglaubt, dass Jesus Christus ihr Retter ist und gleichzeitig kam eben der Heilige Geist auf sie. Und jetzt gibt es noch eine dritte Variante, die mir am nächsten ist einfach auch. Wir haben erlebt das Pfingstfest in Jerusalem. Es gibt diese Übergangszeit von der Heilige Geist wirkt im Alten Testament und der Heilige Geist wirkt im Neuen Testament. Der Heilige Geist wird ausgegossen auf alle Gläubige, auf eine andere Art und Weise, wie es im Alten Testament stattgefunden hat. Und das war das Pfingstfest in Jerusalem. So, und jetzt kommen die Samaritaner, die eigentlich nicht wirklich beliebt waren. Die Juden wollten sie auch gar nicht wirklich dabei haben. Und jetzt findet hier das Gleiche statt. Eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament. Es war eine einmalige Sache, so wie Pfingsten. Ein Herabkommen war mit dem Heiligen Geist, wo eben dieser Übergang von Altem in Neues Testament stattgefunden hat. So auch hier. Wir als HDH glauben nicht, dass du erst Christ wirst und irgendwann später eine Geistestaufe empfängst. Das würde uns in zwei Klassen Christen trennen. Es geht nicht darum, dass es die Christen gibt und die geisterfüllten Christen. Ich fände es schlimm, wenn wir eingeteilt werden in diese zwei Gruppen. Wir als HDH glauben, dass jeder, der sich zu Jesus bekehrt, den Heiligen Geist hat. Wenn du heute Morgen hier bist und dich fragst, bin ich eigentlich schon mit dem Heiligen Geist getauft? Ich habe weder gezittert, noch in Sprachen geredet, noch sonst irgendwas Auffälliges getan. Habe ich den Heiligen Geist überhaupt? Möchte ich dir Balsam auf deine Wunden streichen, die du vielleicht in deinem christlichen Leben schon erhalten hast. Du hast den Heiligen Geist, weil du zu Gottes Familie gehörst. Du kannst klicken, Anne. In 1. Korinther 12, 13 steht, denn wir alle, damit meint er die wiedergeborenen Christen, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Durch die Geistestaufe, die bei unserer Bekehrung geschieht, werden wir ein Leib zusammen, werden wir eine Familie. Und Galater 4, 6 steht, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Und das darf jeder Christ tun, Abba, Vater rufen. Jeder darf diese innige Gemeinschaft mit Gott haben, der an Jesus Christus glaubt. Was wir aber, glaube ich, gemeinsam haben mit den Samaritanern oder wo sie uns ähnlich sind, ist Folgendes. Und zwar glaube ich, dass die Samaritaner Christen waren, die aber noch nicht den Heiligen Geist richtig kennengelernt haben, die noch nicht wirklich Erlebnisse mit ihm haben. Die waren frisch bekehrt, die Apostel kamen gerade und haben ihnen gesagt, hey, Heiliger Geist, habt ihr mit dem schon mal was erlebt? Und sie haben vielleicht gesagt, oh, irgendwie, das ist mir fremd. Ich habe da so ein bisschen Respekt auch vor. Also hier passieren zwar krasse Sachen, aber irgendwie, es ist mir einfach unbekannt. Und ich glaube, dass wir als Christen nicht alle sind wie Philippus, der rausgeht und weiß, der Heilige Geist geht mit mir und jetzt kann ich voll Vertrauen losgehen und ich tue, wie er mich führt, sondern ich glaube, dass du und ich, dass wir oftmals auch sind wie diese Samaritaner, die mit dem Heiligen Geist noch nicht die Erfahrung gemacht haben, dass er Kranke geheilt hat, dass er Tote auferweckt hat, die vielleicht sogar ein bisschen zurückhaltend sind und denken, was ist das überhaupt? Ich glaube aber, dass Gott uns an diesem Punkt auffordert und sagt, öffne dich für mich, mach dich auf und lass dich auf mich ein. An dem Tag war, glaube ich, ein sehr cooler Tag für die Samaritaner. Der Heilige Geist ist auf sie niedergefallen und es ist was sehr Krasses passiert. Wahrscheinlich haben sie getanzt und gelacht, aber das ist nicht das, was uns gelehrt wird, was passieren muss, wenn der Heilige Geist fällt. Das passiert bei den manchen in einer Situation, total erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich fühle mich so gut, alles ist wunderbar. Und beim anderen ist es ein Schritt für Schritt für schrittweiser Prozess, wo er den Heiligen Geist kennenlernt, erfährt, was tut er überhaupt und sich von ihm gebrauchen lässt. Mit dem Heiligen Geist gefüllt sein, stelle ich mir ungefähr nicht so vor. Ich habe auf meinem Balkon ein, ich nenne es mal Mini-Biotop, das ist so ein Blumenkübel, den habe ich vor 3 Jahren mal von meinen Kolleginnen geschenkt bekommen und da ist Wasser drin und Steinchen und da sind Pflanzen drin, so Wasserpflanzen und da mache ich dann am Anfang im Frühling, kippe ich da Wasser rein, so Und dann ist der Kübel voll mit Wasser und mit der Zeit wird es heiß und dann sinkt der Wasserspiegel und dann kippe ich immer wieder ein bisschen nach. So. Was ich niemandem empfehlen würde, wäre da die Füße reinzuhängen, weil das ist wirklich ein Biotop. Darin ist es glitschig und das ist nicht frisch, das Wasser. Und also Hunden vielleicht nicht draus trinken und so. So stelle ich mir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht vor. Wir sind nicht ein Wasserkübel, der am Anfang des Christseins gefüllt wird und den man dann stehen lässt mit dem Heiligen Geist drin und dann die Sonne verdampft es und dann wird immer so ein bisschen nachgekippt, aber insgesamt ist es eine recht trübe Brühe. Wenn ich mir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist vorstellen will, dann würde ich vielmehr von einem Flussbett ausgehen. Wir sind ein Flussbett und in diesem Flussbett fließt Wasser. Der Heilige Geist fließt durch uns durch und wir brauchen immer wieder frisches Wasser. Es geht nicht, dass in einem Flussbett einfach das gleiche Wasser an einem Punkt die ganze Zeit ist, dann ist es kein Fluss. Wir brauchen jeden Tag immer wieder Neues vom Heiligen Geist. Wir können uns nicht rühmen für die Sachen, die wir vor Jahren mal mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Wir sind darauf angewiesen, dass wir jeden Tag wieder neu von ihm empfangen und dass er uns Frisches und Neues gibt. Lebst du in diesem Bewusstsein, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass du jeden Tag mit ihm kommunizieren kannst und dich von ihm leiten lassen kannst? Also für mich ist es immer wieder mal mehr, mal weniger. Dann ist das Flussbett mal enger, kommt weniger Wasser durch und dann wird es wieder breiter. Für mich ist es immer wieder eine Herausforderung, weil ich drifte immer wieder dahin ab, dass ich denke, ich mache es alleine oder ich frage ihn gar nicht, ich suche ihn gar nicht. Ich bin fest überzeugt, dass du und ich als Christen den Heiligen Geist brauchen, um zu leben jeden Tag als Christen. Ohne ihn geht's nicht, denn er hilft uns, er befähigt uns, die Dinge zu tun, die Gott von uns möchte. Ohne dass er uns hilft, haben wir keine Chance, überhaupt ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Er heiligt uns, er verändert uns, er heilt uns innerlich, er gibt uns neues Leben, er verändert unsere Gedanken und er begabt uns mit den Dingen, die wir brauchen, um uns gegenseitig zu dienen. Es ist absolut notwendig, der Heilige Geist, um ein Leben mit Jesus zu leben. Jeder hat ihn als Christ. Aber wir nehmen ihn unterschiedlich wahr, beziehungsweise geben ihm unterschiedlich viel Raum in unserem Leben. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, wenn du eher so ein bisschen, keine Ahnung, hab noch nicht so viel mit ihm erlebt, weiß nicht, dann möchte ich dir Mut machen, fang an, überhaupt mit ihm zu reden. Lad ihn ein, bitte ihn, dass er dir hilft in den Situationen, in denen es schwierig für dich ist. Das hat Jesus gesagt, dafür wird er kommen, er wird unser Ratgeber sein, er wird uns führen und leiten. Oder wenn du ihn aus den Augen verloren hast, du hast vielleicht schon geniale Zeiten mit dem Heiligen Geist gehabt und Dinge erlebt und plötzlich merkst du, jetzt zähle ich eigentlich nur noch aus der Vergangenheit, aber so heute vergesse ich ihn öfters, möchte ich dir Mut machen, lass dich neu auf ihn ein und binde ihn in dein Leben ein, lass ihn wirklich dich leiten. Und wir finden, also es sind die Samaritaner, die eben den Heiligen Geist neu erleben, ganz neu kennenlernen, die uns Hunger machen sollten, uns nach ihm auszustrecken. Und wir begegnen in dieser Geschichte auch Simon Magus, nicht zu verletzen mit Simon Massot. Simon Magus ist dieser Zauberer, der in Samaria eben in dieser Stadt groß und bekannt ist. Und von ihm heißt es auch, dass er zum Glauben kam und sich taufen ließ. Und er war begeistert von dem, was Philippus getan hat. Und dann kamen die Apostel und er war begeistert von dem, was die Apostel getan haben. Sie waren ihm ein großes Vorbild, weil er hat irgendwie auch Wunderkräfte gehabt und jetzt kommen die und machen noch viel krassere Sachen als er. Und es kommt zu dem Punkt, dass eben die Apostel für die Samaritaner beten und der Heilige Geist kommt und Simon ist total geflasht und denkt sich, das will ich auch. Und er geht hin zu den Aposteln und bietet ihnen Geld. Ich gebe euch Geld, lasst mich nur, macht nur, dass ich machen kann, was ihr könnt. Ich will auch, dass der Heilige Geist fällt und was weiß ich, was die da alles gemacht haben in dem Moment. Auf jeden Fall fand er das super krass und wollte das auch haben. Und Petrus hat was erkannt bei Simon. Simon ging es nicht darum, ein Leben im Heiligen Geist zu leben. Simon ging es um diese Wunder. Petrus herrscht ihn ziemlich an und sagt, nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie, denn in deinem tiefsten Inneren bist du böse. In deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig vor Gott. Bereue doch deine Verschlagenheit und bete zum Herrn. Also Petrus hat es erkannt, hey, der hat nicht wirklich sich zu Gott hingewandt. Simon Magus war wahrscheinlich einer, der Gemeinde richtig cool fand, der irgendwie die Gemeinschaft gemocht hat, da sind krasse Dinge passiert, da waren nette Leute, man hat einfach so ein Wir-Gefühl gehabt und er kam und er ging in die Hausgruppe, er ging in die Minigruppe, aber eigentlich hat er immer nur mit Menschen um sich herum kommuniziert und Dinge toll gefunden, den tollen Pastor, die tollen Leute, aber er hat nie angefangen mit Jesus selbst zu reden, er hat nie angefangen sich zu Jesus selbst hinzuwenden und das ist erstmal, was Petrus zu ihm sagt, ist erstmal sehr krass, aber Petrus gibt ihm gleichzeitig auch den Ausweg aus seiner Situation. Er sagt, bereue doch deine Verschlagenheit und bete zum Herrn. Simon hatte die Möglichkeit, von einem Gemeindegast zu Teil der Familie zu werden. Simon hatte die Möglichkeit von, ich finde alles toll und ihr seid super und irgendwie will ich mitmachen, hinzukommen zu, Gott, du bist mein größter Schatz, du bist alles, was ich brauche und wenn ich dich habe, habe ich alles gefunden. Wenn du bisher vielleicht in diese Gemeinde oder in andere Gemeinden gegangen bist und immer nur dabei warst, weil irgendwie die Christen so nett waren und untereinander gut miteinander auskamen, du aber noch nicht selbst die Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann möchte ich dir heute Morgen Mut machen. Es gibt nichts Besseres, als zu erkennen, dass ich mich selbst nicht retten kann. Es gibt nichts Besseres, als zu erkennen, dass ich es gar nicht schaffen muss. Es gibt nichts Besseres, als zu erkennen, dass ich Hilfe brauche und mich dann an ihn zu wenden und zu sagen, hilf du mir, du kannst mich retten. Jesus hat am Kreuz die Schuld getragen, die ich nicht wieder gut machen kann. Durch nichts, nicht eine gute Tat kann das gut machen, was ich in meinem Leben verbockt habe. Und Jesus Christus hat es getragen und alles, was ich tun muss, ist, zu ihm zu kommen, zu sagen, ich schaff's nicht. Mir das einzugestehen, ich schaff's nicht und ich brauche dich. Also in Apostelgeschichte 8 treffen wir auf Christen wie Philippus und die Apostel, die den Heiligen Geist kennengelernt haben, die ihn lieben gelernt haben und die in der Kraft des Heiligen Geistes rausgehen. Wir sehen Leute wie die Samaritaner, die vielleicht noch am Anfang ihres Glaubens stehen oder dem Heiligen Geist irgendwie noch nie richtig Raum gegeben haben und plötzlich erleben, was er in ihrem Leben tun kann und wie genial es ist, in dem Heiligen Geist zu leben. Und es gibt solche, die wie den Simon, die bisher noch gar keine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben, wo Petrus auch sagt, du hast gar keinen Anteil an dem. Du willst ihn austeilen, aber du musst ihn selbst erst haben, aber du bekommst ihn erst, wenn du dich Jesus anvertraust und dein Leben ihm gibst. Und um den Bogen zu spannen an den Anfang, ich bin fest überzeugt, dass so wie ich als postmoderne Mannheimerin Strom zum Überleben brauche, so brauche ich als Christ den Heiligen Geist jeden Tag neu, um wirklich als Christ das Leben zu führen, das Gott von mir möchte. Ich kann einen Tag nehmen und sagen, nö, ich mache es mal selber. Ich kann es auch mehrere Wochen machen. Meistens mache ich es nicht so bewusst. Aber ich weiß, das Leben, das Gott für mich geplant hat, lebe ich, wenn ich dem Heiligen Geist Raum in meinem Leben gebe und wenn ich ihn einlade, dass er wirkt in mir und mir seine Gegenwart bewusst mache. Ich möchte noch beten. Herr Heiliger Geist, ich danke dir, dass du gekommen bist und dass du unser Beistand bist, dass du unser Ratgeber bist, dass du uns ausstattest mit allem, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, das dir Gott gefällt. Ich danke dir, dass du uns zeigst, wo noch Dinge in unserem Leben sind, die dir nicht gefallen und dass du uns die Kraft gibst, uns abzuwenden und uns zu dir Gott hinzuwenden. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns ganz leise und in unseren Umständen führt, selbst wenn wir dich überhaupt gar nicht wahrnehmen, selbst wenn wir nicht bemerken, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du ganz konkret in Situationen sprichst und uns sagst, wo der Weg ist. Ich danke dir, dass du uns diesen Weg leitest und uns die Kraft gibst, ohne Murren und ohne zu hadern, diesen Weg mit dir zu gehen. Ich danke dir, dass bei dir Freude herrscht. Ich danke dir, dass wir, so wie der Kämmerer, wie es über den Kämmerer am Schluss heißt, dass er eine tiefe Freude in sich hatte, obwohl der Philippus weg war, war plötzlich weg. Er hatte eine tiefe Freude in sich, Gott, dass du uns diese tiefe Freude schenkst, diese Zufriedenheit, die nur von dir kommen kann. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du in uns wirkst, dass du um uns herum wirkst und dass du uns zu Weltbewegern machst, weil du in uns wirkst, weil du aus uns heraus wirkst und weil du die Dinge tust, die du tun möchtest, durch uns, in unserem Umfeld. Gott, wir öffnen unsere Herzen für dich, Heiliger Geist, und bitten dich, dass du uns begegnest die nächsten Tage und die nächsten Wochen, dass wir dich besser kennenlernen. Wir brauchen dich und wir schaffen es nicht alleine. Amen. Das Lobpreisteam darf gerne noch hochkommen.